Du bist ein Gott, der redet, der seinem Volk begegnet, nicht an einem fernen Ort, sondern hier in seinem Wort.
Jana hat schon eine wunderbare Einführung zur neuen Predigtreihe gegeben, denn ich möchte eine Predigtreihe starten zum Thema Buch der Sprüche. Und Dankeschön, Paul. Heute werde ich mit einer kleinen Einführung starten. Ich weiß nicht, welches Verhältnis du zum Buch der Sprüche hast. Ich weiß, dass das in den Gideon-Bibels, in diesen kleinen Bibeln, wo immer das Neue Testament drin ist, das sind immer die Psalmen, das Neue Testament und die Sprüche drin. Die Sprüche sind ein sehr, für mich und für uns, ein wichtiges Buch, schon seitdem wir sehr jung im Glauben waren. Und ich habe das so aufs Herz bekommen und bin richtig froh darüber, da mit euch durchzugehen. Heute wird es eine kleine Einführung geben. Ich bete zum Anfang und dann legen wir los. Vater, wir danken dir für das Buch der Sprüche. Dein Wort sagt, dass die Weisheit sich aufgestellt hat und ruft. Und sie lädt ein und sagt, kommt her zu mir, ich will euch lehren. Und ja, das lesen wir in diesem Buch, dass die Weisheit zu uns ruft und dass sie uns einlädt, dass sie uns zieht, dass sie uns lockt. Und Herr, wir wollen Ja sagen zur Weisheit. Wir wollen antworten auf diesen Ruf. Herr, wir danken dir, dass du so viel Weisheit, so viele Schätze in diesem Buch vergraben hast und dass wir sie ausbuddeln können, dass wir sie erforschen können. Das ist ein so großes Privileg. Danke, Herr, für auch die ganzen praktischen Seiten, die dieses Buch hat. Kein Buch in der Bibel ist so praktisch wie das Buch der Sprüche. Und Herr, schenk uns den Mut, dass wir unser Handeln, unser Leben anhand des Buches der Sprüche auch ja, messen lassen können. Korrigiere uns da, wo wir Korrektur brauchen. Führ uns in die Wahrheit hinein. In Jesu Namen. Amen. Ja, wenn du deine Bibel dabei hast, dann lade ich dich ein, mal Sprüche Kapitel 1 aufzuschlagen. Ich werde einen Abschnitt aus Sprüche 1 lesen. Und zwar, hier ist jetzt nur der 6. Vers, danke Paul, nur der 6. Vers abgebildet, aber ich fange mit dem 1. Vers an, sodass wir ein kleines Gespür, ein kleines Gefühl dafür bekommen, was uns jetzt hier erwartet. Ich lese Sprüche Kapitel 1, Vers 1 bis 6. Dies sind die Sprüche Salomos, des Sohnes Davids, des Königs von Israel, die dazu dienen, dass man Weisheit und Unterweisung erkenne und verständige Reden verstehe, dass man Unterweisung empfange, die einsichtig macht, Gerechtigkeit, Recht und Aufrichtigkeit, damit den Unverständigen Klugheit verliehen werde, den jungen Männern Erkenntnis und Besonnenheit. Wer weise ist, der hört darauf und vermehrt seine Erkenntnis, und wer verständig ist, eignet sich weise Lebensführung an, damit er den Spruch und die bildliche Rede verstehe, die Worte der Weisen und ihre Rätsel. Also hier sehen wir schon mal eine der sehr besonderen Verheißungen dieses Buches, dass der Unverständige, also der keine Ahnung hat, ja, der hat null Plan, ja, der ist unverständlich, der weiß nicht, was richtig zu tun ist, dass diesem Unverständigen Klugheit verliehen wird, wenn wir dieses Buch lesen, wenn wir es ernst nehmen, wenn wir es anwenden. Und das gibt mir schon mal eine große Erleichterung, dass auch für mich Hoffnung da ist, weil ich bin in vielen Bereichen unverständlich, ja, da habe ich null Plan, da habe ich keine Ahnung, da weiß ich nicht so richtig, wie es vorangehen soll oder was ich überhaupt manchmal machen soll. Der Unverständige, dem wird Klugheit verliehen. Und dann das noch größere Wunder, den jungen Männern Erkenntnis und Besonnenheit. Junge Männer und auch junge Frauen mangelt es meistens an einem oder an zweien, Erkenntnis und Besonnenheit. Und all diese Verheißungen liegen hier drin, dass wenn wir als Junge oder etwas Ältere schon uns mit diesem Buch beschäftigen, dass dann etwas in uns passiert, etwas mit unserem Denken passiert, etwas mit unserem Herzen passiert, das, was der Heilige Geist bewirkt. Und wir werden auf all diese Dinge hoffentlich näher eingehen. Ich werde ganz sicherlich eine ganze Predigt zum Thema Besonnenheit machen, weil Besonnenheit ein so wichtiges Thema ist, ein so großer Segen, der leider so ignoriert wird an vielen Stellen. So, und wir wollen uns das angucken und wollen wollen darauf hören und wollen uns lehren lassen vom Wort Gottes. Okay, ich habe 3 Punkte mitgebracht. Der erste Punkt, das sind so grundlegende Eckdaten. Immer wenn man sich mit einem literarischen Werk beschäftigt, ist es immer gut, so verschiedene Eckdaten mal abzuklopfen. Wer hat das geschrieben, wann und so weiter. Und wir werden auf diese Eckdaten kurz eingehen. Zunächst einmal steht die Frage nach der Gattung. Was ist das überhaupt für ein Buch? Ja, wenn ich, bevor ich ein Buch lese, da gucke ich immer erstmal, was sind das für eine Gattung, ja? Und von einem Krimi erwarte ich was anderes als von einem Liebesroman. Oder? Nee, ich gucke dich nicht mit Absicht an. Ich kann noch Caro angucken, ja. Wie heißt die noch hier? Ich sage mal, Anne von der grünen Gabel. Die Anne of Green Gables. Egal. Auf jeden Fall gibt es verschiedene Gattungen und hier haben wir eine Spruchsammlung. Das ist eine Literaturgattung, die heute nicht so sehr jetzt vertreten ist. Wenn man jetzt im Buchladen guckt, findet man selten irgendwelche Spruchsammlungen. Aber im Altertum, damals, vor 3000 Jahren, als das Buch geschrieben wurde, waren Spruchsammlungen ein ganz normales Mittel zur Bildung. Ihr müsst euch vorstellen, die wenigsten Menschen in der damaligen Gesellschaft konnten lesen und schreiben. Das war überhaupt nicht so selbstverständlich, wie das heute ist. Und deshalb war es wichtig, dass man Sprüche hatte, Dinge, die irgendwie gut ins Ohr gehen, die eine Melodie haben, die auch einen Versaufbau haben, die man sich leicht merken kann. Die man sich auswendig merken kann, so dass man quasi gebildet wird und ja, es gibt so verschiedene Sprüche, wenn man die manchmal mit so einer richtigen Melodie hört, die kann ich auf ewig auswendig. Ich weiß noch, dass ich war mal in Bad Gandersheim auf der Bibelschule im Mediendienst und da war meine Aufgabe, so alte Kassetten auf MP3 zu überspielen und die dann zurechtzuschneiden. Und auf einer Kassette war eine Lehrstunde für den Kinderdienst, wie man Kindern Bibelverse beibringt. Und die hat ganz am Ende, ich musste das Ende raussuchen, um das da zu schneiden, und da hat die ein Lied gesungen. Galater 6, Vers 20. Und ich habe mir das ein- oder zweimal angehört. Und dann seitdem weiß ich, was in Galater 6, Vers 20 steht. Epheser 5, Vers 20, Entschuldigung. Sagt alle Zeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Epheser 5, Vers 20. So eine Melodie und so. Das habe ich auf ewig jetzt in meinen Gedanken drin und ich werde es nie wieder vergessen. Und genau dafür sind die Sprüche gedacht, dass wir etwas aufnehmen, was wir nicht wieder vergessen und was uns dann eine Peilung verschafft, was uns dann eine Richtung gibt, an dem wir unser Leben ausrichten können. Das Problem bei den vielen guten Dingen, die wir lesen und die wir hören, ist, dass wir sie zu schnell vergessen. Der Verfasser ist, wie wir schon gerade gelesen haben, im ersten Vers, im ersten Kapitel, König Salomo. Das Buch trägt buchstäblich den Titel Sprüche Salomos, des Sohnes Davids, des Königs von Israel. Salomo war berühmt dafür, dass er solche Sprüche sich ausgedacht hat und aufgeschrieben hat. In 1. Könige 5, Vers 12 heißt es, dass er 3000 Sprüche geredet hat und die Zahl seiner Lieder war 1500. Also das war ein ausgedehntes Hobby, von Salomo seiner Weisheit Ausdruck zu verleihen. Ja, sollte ich vielleicht auch mal machen, sowas. Meiner Weisheit, meinen so Spruchsammlungen Ausdruck verleihen. Und er hat da sehr viele. Und das sind bei weitem nicht 3000 Sprüche, die wir hier in dem Buch haben. Es sind viel weniger. Also werden da noch sicherlich noch mehr gewesen sein, die verloren gegangen sind. Und wir lesen, dass das anhand von Sprüche 25, Vers 1, sehen wir, dass das Buch jetzt nicht wie quasi vom ersten Kapitel bis zum letzten Kapitel durchweg geschrieben wurde, sondern dass es eine Sammlung ist, die über die Jahre zusammengetragen wurde. In Sprüche 25, Vers 1 heißt es, dass der König Hiskia, der hat einige Generationen nach Salomo gelebt, dass er sich das zur Aufgabe gesetzt hat, diese Sprüche zu sammeln, so ein bisschen wie die Gebrüder Grimm die Volksmärchen gesammelt haben, diese Sprüche zu sammeln und in ein Buch reinzupacken. Und dann lesen wir noch in den letzten beiden Kapiteln, in Kapitel 30 und 31, da kommen nochmal zwei Verfasser dazu, die unbekannt sind. Wir lesen nirgendwo anders von diesen beiden Männern, das sind Agur und Lemuel. Aber das meiste kann man davon ausgehen, dass das Salomo geschrieben hat. Okay, Inhalt und Zweck, dazu habe ich schon was gesagt. Das Buch enthält Anweisungen, Ratschläge und Gebote für einen gottesfürchtigen Lebenswandel. Es ist ein über die Maßen praktisches Buch. Kein anderes Buch in der Bibel ist so praktisch wie das Buch der Sprüche. Und deshalb ist es so gut, sich damit zu beschäftigen. Denn in manchen Kreisen genießt das Christentum den Ruf, den zweifelhaften Ruf, dass wir zwar geistliche Schriften haben, aber nicht wirklich Gebote in unserem Glauben. Also ich habe ja auch schon verschiedene Dinge da erlebt, wo dann Leute behaupten und sagen, die 10 Gebote gelten nicht mehr. Und das gilt dann nicht mehr und dann das gilt dann nicht mehr und dann Jesus will auch nicht, dass wir Gebote haben und dass wir quasi eigentlich im Grunde machen können, was wir wollen und Gott segnet das schon irgendwie und seine Gnade ist schon da, egal was wir tun. Und das ist überhaupt nicht biblisch. Die Bibel hat sehr viele praktische Anweisungen für sehr viele Lebenssituationen. Für jung bis steinalt hat die Bibel praktische Gebote und Anweisungen, besonders aus dem Buch der Sprüche. Und das ist aber nicht alles, sondern es hat auch sehr viele geistliche Aspekte, geistliche Wahrheiten. Das Herz spielt eine sehr große Rolle im Buch der Sprüche. Und es schlägt quasi diese Brücke von dem Transzendenten, dieser geistlichen Begegnung mit Gott, die niemand sieht, hin zu dem, was ich am Ende tatsächlich tue und verbindet sie untrennbar miteinander. Sie gehören zusammen. Jesus macht das übrigens genauso, aber das können wir dann ein andermal besprechen. Okay, und der letzte Punkt, wie lese ich denn das Buch der Sprüche? Wo fange ich denn an? Und das war bei uns, als wir noch sehr jung im Glauben waren, Kathi und ich, Felix hat das auch eine Zeit lang gemacht. Da kam Charlotte und hat gesagt, das Buch der Sprüche hat 31 Kapitel. Für jeden Tag im Monat ein Kapitel. Und wir machen das heute noch so, dass wir manchmal, wenn wir zusammenkommen und so eine Art Andacht machen oder ein bisschen Bibel lesen wollen, sagen wir lesen die Sprüche vom Tag. Und dann schlagen wir heute ist der 24. Dankeschön. Also schlagen wir Kapitel 24 auf und dann lesen wir Kapitel 24. Ein, zwei Jahre haben wir das wirklich ziemlich straight durchgezogen, als wir noch keine Kinder hatten und das alles ein bisschen flexibler war. Und das hat uns einen super Überblick verschafft über das Buch der Sprüche. Und manchmal, wenn wir so in verschiedenen Lebenssituationen sind oder in Gesprächen sind, kommen dann da aus unserer Erinnerung diese Sprüche hervor und wir können in Situationen hineinsprechen und da ist ein Vorrat von Weisheit und von Klugheit in uns angelegt, aus dem wir schöpfen können. Ein Brunnen, den wir gegraben haben, in dem wir es immer und immer wieder gelesen haben. Und ich möchte euch Mut machen, das mal zu probieren Manche Kapitel sind kurz, manche sind ein bisschen länger. Manche Kapitel haben ein großes Thema, manche Kapitel, da hat jeder Vers ein anderes Thema, da springst du wirklich komplett hin und her. Aber meistens sind es ein, zwei Verse, die nach so einem Kapitel hängen bleiben, die du nicht vergisst und die du sofort verbindest mit etwas in deinem Leben. Und das macht dann diesen, gräbt diesen Brunnen der Weisheit in deinem Herzen tiefer. Und ich möchte, das war jetzt das Grundlegende, ich möchte noch auf zwei Schlüsselbegriffe eingehen. Es gibt in jedem Buch der Bibel Schlüsselbegriffe. Das sind besonders wichtige Begriffe, die immer und immer wieder vorkommen, mit denen viel quasi vernetzt ist und an denen viel hängt. Und zum Beispiel habe ich schon darüber gesprochen, das Herz, das ist ein ganz typischer Schlüsselbegriff im Buch der Sprüche. Und ich möchte heute auch noch auf zwei Begriffe eingehen und die auch noch kurz erwähnen und eine Einleitung dahin geben, sodass wir, wenn wir davon lesen, weil wir werden sehr viel davon lesen, schon allein in dem, was Jana vorhin vorgelesen hat, in diesem einen Bibelvers, kamen die beiden Schlüsselbegriffe schon vor. Okay, wir können mal zu Punkt Nummer zwei gehen. Der erste Begriff ist Weisheit. Ja, das erste Foto mit dem Surfer war übrigens ich. Das ist Kathi. Wir waren surfen. Weisheit. Die Wörter Weisheit, Weise, Klug und Verständig kommen im Buch der Sprüche circa 145 Mal vor. Und sie meinen immer dasselbe. Weisheit ist der absolute Kernbegriff des Buches. Kein anderer Begriff kommt so oft vor im Buch der Sprüche wie das Wort Weisheit. Deshalb ist es überaus geboten, dass wir uns mit diesem Begriff beschäftigen und fragen, was bedeutet das denn überhaupt? Der Duden, dieses wunderbare Buch der deutschen Sprache, beschreibt Weisheit als Lebenserfahrung, auf Lebenserfahrung, Reife, Gelehrsamkeit und Distanz gegenüber den Dingen beruhende, einsichtsvolle Klugheit. Also auf Lebenserfahrung, Reife, Gelehrsamkeit und Distanz gegenüber den Dingen beruhende, einsichtsvolle Klugheit. Und ich war ganz überrascht, diese Definition zu sehen oder zu lesen, weil das dem tatsächlichen Ding in der Bibel auch recht nahe schon kommt. Denn es wäre ein Fehler, Weisheit auf den puren Intellekt zu beschränken. Oft habe ich das schon gehört, wenn man irgendwie in einer kniffligen Situation ist und irgendwie nicht so richtig weiter weiß, was man jetzt machen soll und irgendwie ratlos ist, dass man dann sagt, jetzt müssen wir um Weisheit beten. Steht ja auch in der Bibel, ja. Wer Weisheit braucht, wem Weisheit mangelt, der bete darum. Und dann wird das manchmal so verstanden, dass Weisheit die nötige Klugheit ist, die nötige Intelligenz ist, um eine richtige Entscheidung zu treffen. Aber das ist viel, viel, viel zu kurz gedacht. Weisheit ist ein geistlicher Begriff. Versteht mich nicht falsch, Intellekt ist ein Segen Gottes. Intelligenz ist sehr, sehr wichtig. Und wenn wir die ausschalten, dann haben wir ein großes Problem, auch in unserer Frömmigkeit. So, wir sind sehr dankbar für unsere Intelligenz und viele von euch, ihr seid intelligenter als ich. Ich bin da auch sehr dankbar dafür. Aber das ist nicht biblische Weisheit. Weisheit hat etwas mit dem Herzen zu tun, mit dem unsichtbaren Teil von dir. Weisheit ist etwas, was Gott in einer Person formt. Weisheit wächst in uns. Gott lässt Weisheit in uns gedeihen. Und die kommt nicht von heute auf morgen, dass jemand von einer sehr törichten Person hin zu einer sehr weisen Person wird, sondern das geht ganz, ganz, ganz langsam. Das braucht viele Jahre, ehe jemand weise wird. Und die Frage ist nicht, wo stehst du an diesem Punkt oder auf dieser Reise, wie weise bist du gerade, dass wir das jetzt mal irgendwie messen könnten. Das ist gar nicht die Frage, sondern die Frage ist, bist du heute in Weisheit gewachsen gegenüber dem Gestern? Wenn ich 5 Jahre zurückschaue, da mache ich ja Facepalm, ich greife mir an die Stirn und denke mir, meine Güte, was ich da erzähle, vor 10 Jahren noch schlimmer, vor 15 Jahren, das tut dann schon richtig weh. Und ich sehe, ich bin in Weisheit gewachsen. Wenn ich zurückblicke, wenn ich nach vorn blicke, sehe ich, okay, da ist noch ein langer Weg, den ich noch gehen kann. Da ist noch viel zu wachsen an Weisheit und Verständigkeit und Klugheit. Aber wenn ich zurückgehe, sehe ich, ich bin auch schon einen Weg gegangen. Und das ist das Entscheidende. Die Weisheit der Bibel beginnt mit Gottes Furcht. Sprüche 1, Vers 7. Auch ganz am Anfang, kurz nach dem Vers, den wir vorhin gelesen haben, Sprüche 1, Vers 7. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Nur Toren verachten Weisheit und Zucht. Menschen können sehr intelligent sein und akademische Abschlüsse besitzen und wichtige Bücher schreiben und sehr klug sein. Wenn sie Gott nicht fürchten, wenn sie nicht angefangen haben, Gott zu fürchten, dann sind sie in den Augen Gottes immer noch ein Tor und ein Narr, ein Dummkopf. Der Anfang der Weisheit ist Furcht des Herrn. Wir könnten da jetzt noch weiter reingehen. Wenn ihr mitschreibt, könnt ihr euch Jakobus Kapitel 3, Vers 13 bis 18 aufschreiben, wo das Wesen der Weisheit Gottes beschrieben wird und wo wir sehen, es ist nicht nur eine intellektuelle Fähigkeit, sondern Weisheit schließt das ganze Wesen, die Art und Weise, wie ich an die Welt und an meine Mitmenschen herangehe, mit ein. Sie prägt und bestimmt alles. Und die Krönung des Ganzen, bevor wir zum nächsten Begriff kommen, ist 1. Korinther 1, Vers 30. Da heißt es, dass Christus uns Weisheit geworden ist. Christus ist unsere Weisheit. 1. Korinther 1, Vers 30. Und da nimmt Paulus Bezug wieder auf das Buch der Sprüche, nämlich auf Kapitel 8 und 9, in denen die Weisheit personifiziert wird. Die Weisheit wird zu einer Person. Und das ist Jesus Christus. Okay. Der dritte Punkt. Torheit. Man kann auch übersetzen Narrheit oder Dummheit. Ja, der erste Begriff war Weisheit und jetzt kommen wir zu dem Extrem gegenüber, die Torheit. Genauso wie Weisheit nicht nur die bloße Größe unseres Intellekts ist oder die Größe unseres IQs ist, genauso ist auch Torheit nicht fehlender Intellekt. Also eine Person, die keinen besonders hohen IQ hat, muss nicht automatisch im biblischen Sinne eine törichte Person sein. Auch Torheit ist eine Herzenssache. Psalm 14, Vers 1, da heißt es, der Narr oder der Tor spricht in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Das ist der Kern der Narrheit und der Torheit. Es gibt keinen Gott. Gott sieht mich nicht. Gott schaut nicht auf mich. So wie der Kern der Weisheit ist, Gott zu fürchten, das ist ja dieses Bewusstsein, Gott schaut zu, Gott schaut auf mich, er ist da, er lebt, ich muss Rechenschaft geben und so weiter und so weiter. Genauso ist auf der anderen Seite der Kern der Torheit, es gibt keinen Gott. Ich brauche keine Rechenschaft geben. Er schaut nicht auf mich. Es wird keine Konsequenzen geben. Ob du töricht bzw. dumm bist, definiert nach biblischen Maßstäben zuallererst deine Stellung und Haltung Gott gegenüber. Ihr kennt bestimmt alle den Film Forrest Gump. Da ist ja so ein Klassiker von Steven Spielberg. Und da er hat auch so Sprüche. Er sagt immer, Mama hat immer gesagt, ja, das ist genau dasselbe Prinzip aus den Sprüchen. Und ein seiner Sprüche von Forrest Gump ist, Mama hat immer gesagt, dumm ist der, der Dummes tut. Und wir sehen in dieser Person als Beispiel eine Person, die keinen besonders hohen IQ hat, nicht besonders klug ist nach weltlichen Maßstäben, aber dennoch klug und verständig handelt. Ist natürlich ein Hollywood-Film und hat jetzt nichts mit Bibel und so zu tun, aber so ein bisschen können wir uns das so vorstellen. Sprüche 12, Vers 15. Sprüche 12, Vers 15. Der Weg des Narren ist richtig in seinen Augen, aber ein Weiser hört auf guten Rat. Torheit ist stark verbunden mit Stolz. Es ist im Grunde eigentlich dasselbe. Der Weg des Narren ist richtig in seinen eigenen Augen. Er tut das, was er für richtig hält. Er weiß, ich mache es richtig. Er ist überzeugt von sich selbst und hat es nicht nötig, jemand anders zu fragen, geschweige denn Gott zu fragen, ob er auf dem richtigen Weg ist. Man könnte sagen, dass Stolz eine Person in Gottes Augen zu einem Dummkopf macht. Je stolzer eine Person ist, desto dümmer ist sie. Und genauso wie die Weisheit im Buch der Sprüche personifiziert wird, zu einer Person gemacht wird, genauso wird auch die Torheit zu einer Person gemacht. In Sprüche Kapitel 9 heißt es, Frau Torheit ist unbändig, voll Unverstand und erkennt gar nichts. Doch sitzt sie bei der Tür ihres Hauses auf einem Sessel auf den Höhen der Stadt, um die Vorübergehenden einzuladen, die auf dem Pfad wandeln. Und sie ruft, wer unverständig ist, der komme herzu. Und zu dem Einsichtigen spricht sie, gestohlenes Wasser ist süß und heimliches Brot schmeckt köstlich. Er weiß aber nicht, dass die Schatten dort hausen und ihre Gäste in den Tiefen des Totenreiches. Wenn die Weisheit Gottes Jesus Christus ist, dann ist die Torheit der Teufel. Und am Ende, wenn wir auf die Torheit hören und auf diesem Weg der Torheit bleiben, landen wir am Ende im Totenreich, da wo die Schatten sind, da wo kein Leben mehr ist. Und so sehen wir, dass das Buch der Sprüche ein total wichtiges Buch für uns ist. Dass die Bibel uns dazu einlädt, genau hinzugucken, genau hinzuhören. Und ich hoffe, dass wir gemeinsam in den nächsten Wochen und Monaten, wenn wir uns mit dem Buch der Sprüche beschäftigen, unsere Herzen öffnen und dass wir das Reden Gottes vernehmen und dass er uns formen kann in dieser Zeit. Und ich möchte euch wirklich einladen und Mut machen, probiert das mal aus, die Sprüche vom Tag zu lesen. Das dauert, wenn es ein langes Kapitel ist, dauert das 6-7 Minuten. So ein Kapitel zu lesen und 1-2 Verse werden hängen bleiben und die nehmt ihr mit in den Tag. Ihr könnt es auch abends lesen, wenn ihr wollt, das ist auch kein Verbrechen. Und wenn euch Bibelverse auffallen, die ihr nicht versteht oder die ihr irgendwie komisch findet oder wo ihr denken würdet, Mensch, darüber müsste der David mal predigen, dann schickt mir doch eine WhatsApp oder kommt zu mir Und sag mir, dieser Bibelvers oder dieses Thema aus dem Buch der Sprüche, das würde ich gern mal in der Predigt erklärt bekommen und behandelt bekommen. Und ich kann euch nicht versprechen, dass ich es dann auch predige. Aber ich möchte euch dazu einladen, euch da irgendwie mit dran zu beteiligen, dass ihr auch gerne mir Impulse geben könnt über Dinge, die ihr im Buch der Sprüche lest. Und ich werde mal schauen, ob ich das hinbekomme. Ich werde auch ein Thema zum Beispiel predigen, was ich sehr lange vor mir hergeschoben habe, das Thema Kindererziehung, was im Buch der Sprüche wie in keinem anderen Buch der Bibel verankert ist. Und noch verschiedene andere Dinge über Ehe, über die Rolle der Frau und so weiter und so weiter, was alles im Buch der Sprüche zu finden ist. Und ich hoffe, ihr seid genauso aufgeregt und freut euch darauf wie ich. Und ich bete noch zum Abschluss und dann singen wir noch ein Lied und wir beenden den Gottesdienst. Vater, ich danke dir, dass du nicht möchtest, dass wir auf diesen Weg der Dummheit, auf diesen Weg der Torheit gehen. Auf diesen Weg des Stolzes, an dessen Ende Verderben ist. Sondern du möchtest uns mit der Weisheit vertraut machen. Forme unsere Herzen, forme unser Denken durch deine Weisheit, Herr. Rede zu uns durch das Buch der Sprüche, sodass auch wir als die Unverständigen Weisheit empfangen, dass auch wir als diejenigen, die Mangel haben, aus diesen Reichtümern der Weisheit schöpfen können. Grabe in uns durch deinen Geist mit diesem Buch einen Brunnen der Weisheit, auf das wir Antworten haben, auf die Nöte dieser Welt, auf die Nöte der Menschen, dass wir Antworten haben auf Fragen und dass wir darin zunehmen können, in der Heiligung und in der Liebe zu dir und in der Gottesfurcht zu wandeln. Danke, Herr, dass du uns begegnen willst und begegnen wirst. Danke, Herr, für deine Treue, dass du uns nicht der Torheit überlässt, sondern dass du durch deinen Geist in uns wirkst, um dich zu verherrlichen. In Jesu Namen. Amen.
Auf dich hören, wenn du jetzt zu uns sprichst, unsere müden Herzen anrührst und durch unsere Mauern brichst, durch dein Wort. Durch dein Wort.